Trema-Cast. Good medicine.
In bad places.
Und damit starten wir offiziell in den ersten Trema-Cast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der taktischen Verwundetenversorgung und der Tactical Rescue Emergency Medicine Association. Mein Name ist Gotti, ich bin Ende 30, Notfallsanitäter und stellvertretender Rettungsdienstleiter von einem Rettungsdienst hier im Süden der Republik und darf mich sehr glücklich schätzen, der Host zusammen mit meiner Kollegin Daniela zu sein für diesen neu gegründeten Trema-Cast. Mir gegenüber sitzt die Daniela. Hallo, Daniela.
Hallo, Scotty. Mensch, das hast du dich so schön vorgestellt. Da ziehe ich mal nach. Okay, also, ich bin die Dani. Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt. Bin Fachärztin für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin und aktuell als Soldatin der Bundeswehr am Bundeswehrkrankenhaus Ulm beschäftigt. Trema-Mitglied bin ich doch schon seit geraumer Zeit und nun seit mittlerweile 3 Jahren für die Handlungsanweisungen und Richtlinien zuständig.
Wir zwei bilden am Schluss das Host-Fundament des neuen Trema-Casts, könnte man sagen. Denn die Dani und ich, wir haben uns das zum Ziel gesetzt, das Jahr über. Wir fangen mal an mit 4 Casts im Jahr, 4 Casts im Jahr zur Verfügung zu stellen. Wir haben geplant, Gäste einzuladen. Wir haben geplant, alleine zu bleiben. Bei unserem ersten Cast hier heute sitze ich bei der Dani im Wohnzimmer in Ulm. Auch schön, war ich schon lange nicht mehr. Und wir werden euch über das Jahr verteilt immer wieder mit ganz unterschiedlichem Input befahren, sage ich jetzt mal. Da werden ganz, ganz unterschiedliche Sachen kommen. Heute haben wir uns zum Ziel gesetzt, aus wirklich vielen, Dani, ich muss dich mal fragen, wie viele Paper waren es?
Es waren 123 nach der ersten Auswahl.
123 Paper aus dem Jahr 2023, die 3, vielleicht sogar 4, aber ich sage jetzt mal 3 wichtigsten für uns, ich sage jetzt mal aus der taktischen Medizin, die 3 wichtigsten Paper rauszuziehen und so ein Summit aus 2023 zu ziehen, so was ist die richtige Königsessenz für taktische Verwundetenversorgung. Und wir haben als Überschriften 2 Paper zum Thema Cold Weather, wo es um extreme Kälte geht. Die setzen wir jetzt mal vorne dran. Und zum Schluss unterhalten wir uns noch über Medical Planning. Jedes Teil, also jeder Fall, jedes Paper geht ungefähr 10 Minuten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ungefähr 30 Minuten drüber zu sprechen. In Summe, was so als Gedankengang mal irgendwie eine schöne Laufrunde war. Ja, also wer von euch joggen geht, 30 Minuten, entspannte Runde, sich die Dani und den Scotty aufs Ohr zu ziehen, ist mit Sicherheit eine gute Sache. Und Dani, ich gebe dir den Ring frei für Paper Nummer 1.
Okay, vielen Dank, Scotty. Gut, und zum Anfang dachte ich mir, unser Auftakt im Trema-Cast, dann nehmen wir auch direkt ein Paper von unserem Vizepräsidenten und der Gruppe um den Raimund Lechner. Der Raimund Lechner hat sich mit seiner Studiengruppe darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn man Tönnikis über mehr als nur eine Kleidungsschicht anlegt und ob die dann noch immer denselben Okklusionsdruck hinbekommen. Die Analyse selber heißt Analysis of Tönniky Pressure over Military Winter Clothing in a Short Review of Combat Casualty Care in Cold Weather Warfare. Also so ein bisschen eine Zweifachanalyse. Und das Wichtigste als Fokus erstmal, was passiert, wie gesagt, wenn wir Tönnikis über Kleidung legen?
Da kommt jetzt das zivile Herz, das Rettungsdienstherz in mir durch, das sagt, okay, da geht es um Cold Weather Combat. Von was sprechen wir? Also wenn ich jetzt so in mein Ding reingehe, würde ich jetzt sagen, okay, die haben eine lange Unterhose an und die haben vielleicht noch eine zweite Schicht drüber und dann eine normale Hose. Stimmt das oder ist das eher so eine Skihose, Snowboardhose, wie wir das verstehen würden?
Also sie haben tatsächlich verglichen, sagen wir mal, erstmal den Trainer, sie haben es an dem Trainer gemacht, der Trainer unbekleidet gegenüber und da haben sie abgestuft von, ich sag mal, ganz normale, unsere klassische Zwiebeltechnik, so wie wir aus Haus gehen, so wie wir auf den Weihnachtsmarkt gehen würden, bis hin eben zum gut eingepackten Combat-Eisbär, ja, der dann eben anfängt mit einer Unterziehhose zur Wärmeisolation, der dann noch eine Schicht hat, um eine Nässeprotektion zu haben und darüber eben so diese klassischen Combat-Hosen, die eben auch viele Taschen aufweisen, viele Reißverschlüsse und eben auch so einen protektiven Stoff.
Okay. Und was kam da raus?
Also sie haben sich erstmal mit drei Devices befasst. Ja, und das ist das CAT als Combat Application Tourniquet der siebten Generation. Sie haben das SAM XT genommen, also das Extremity Tourniquet von SAM und das SOF TT, also das Tactical Tourniquet von SOF in der vierten Generation. Und haben da jeweils 20 Anwendungen durchführen lassen von erfahrenen Anwendern. Das ist wichtig, also erfahrene Anwender, die in der Anwendung selber gar nicht mehr geschult werden mussten. Und haben dann geprüft, wie häufig denn ein Okklusionsdruck von 180 mm Hg hergestellt werden konnte.
Okay. Also für alle, die das nicht wissen, das ist so der Zielwert, da will ich hin. Ja, also dieses Tourniquet, sagt man immer, bis es wehtut und dann noch eine, so ein bisschen, ja. Diesen 180er Druck brauche ich, um tatsächlich die Gefäße so dicht zu machen, dass nichts mehr durchgeht.
Genau, man geht immer davon aus, dass man ja in einer Situation, in der ein Patient in einem hämorrhagischen Mangelschock ist, mit so Begriffen wie permissive Hypotension, dass man auf einen Zieldruck oder einen systolischen Zieldruck von 80 bis 100 letztendlich kommt. Und den möchte man mit 80 bis 100 überdrücken, sodass man eine absolute Sicherheit hat, dass da eben es nicht mehr zum Rausbluten kommen kann.
Jetzt bin ich auf die Ergebnisse, die die hatten, sehr gespannt.
Genau, ich auch tatsächlich, war auch sehr gespannt. Und ich habe dann mit Wohlwollen festgestellt, dass zumindest bei zwei Devices, bei dem CAT und bei dem SAM XT, eine 100%iger Okklusionsdruck stattgefunden hat, also Zieloklusionsdruck, egal welche Zwiebeltechnik man angewendet hat. Also egal wie viele Schichten, Klamotten und welche Hosenkombination man angewandt hat. Interessanterweise hat das SOF TT als Tactical Tourniquet da zu in mehreren Fällen bis zu schlechter als 50% abgeschlossen. In mehreren Kleidungskombinationsfällen. Man hat sich das halt so erklärt, dass einfach der Stoff des oder das Material vom SOF TT etwas anders ist und dass es da eher zu einem Verrutschen entlang von so einem Dickegefälle der Kleidung kommen kann.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Das ist der Versuch, den man auch im Zusammenhang mit der Literatur, die besteht, unternommen hat, um das zu erklären.
Okay, also wir haben drei Devices miteinander verglichen. Und also ich denke, das CAT kennt jeder. Das ist ja auch so das Gängigste, was man jetzt auch irgendwie in der zivilen Medizin irgendwie vorfindet, ist ja dieses CAT vielleicht noch. Das SAM mittlerweile, muss man immer so ein bisschen gucken, werden ja nicht häufig nachgekauft, die Teile. Und jetzt haben wir aber ein Device dabei, das da jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in die Knie geht. Ja? Also man kann ja jetzt noch nicht davon sprechen, das ist ja eher so ein Trend, den man da jetzt mal rauslesen kann, aber so ein bisschen in die Knie geht. Zu welchem Schluss kommen die jetzt in ihrer Forschungsgruppe? Also was ist jetzt sozusagen, was ist das Fazit?
Also das Fazit für den ersten Teil ist letztendlich positiv zu sehen, dass zumindest zwei Devices einem die Sorge nehmen können, dass wenn man sich die Frage eben auch erstmal stellt, ich fand das schon mal per se eine wichtige Frage, sich zu stellen, was passiert denn, wenn ich viele Klamottenschichten habe, dass ich dennoch, wenn ich sie außen drüber anbringe, einen adäquaten Okklusionsdruck herstellen kann, um eben ein weiteres Ausbluten aus der Extremität zu verhindern.
Ich fasse es nochmal ganz, ganz kurz zusammen, für alle, die jetzt vielleicht mit den ganzen Sachen nichts anfangen können. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn jemand, der in einer kämpfenden Einheit ist, warum auch immer, ja, oder generell einfach in kaltem Terrain unterwegs ist. Das kann uns in der zivilen Medizin ja genauso gehen, wenn wir jetzt, was weiß ich, ja, in Davos irgendwo auf der Skipiste stehen da kommt jemand die Skipiste runtergeknattert mit dicker Skihose und drei, weiß ich nicht, Leggings drunter oder so irgendwas und dann bäm. So, also wir können mit einer großen Sicherheit sagen, dass die Voraussetzung richtig angelegtes Tourniquet an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt natürlich auch, dafür sorgen kann, dass wir eine adäquate Blutungsstillung hervorrufen können. Ich würde sagen, das ist eine definitiv positive Nachricht, die wir mitnehmen können. Und tatsächlich auch, bin ich dir sehr dankbar, ist eine Frage, die ich mir nie gestellt habe. Nie.
Ich muss auch sagen, Scotty, das hat auch den Auftakt für mich gegeben, weil es ja gerade das ist, jetzt könnten ja unsere Zuhörer sagen, naja, warum muss ich mir denn eigentlich Gedanken darüber machen, dass ich ein Tourniquet über Klamottenschichten anbringe, wenn doch immer gesagt wird, man soll die Extremitäten, die verwundet sind, ja auch freilegen, um sich im Prinzip zu inspizieren, ob denn so ein Tourniquet überhaupt notwendig ist, ein Reassessment, ob man es dann entsprechend weiter unten oder verschieben sollte oder gegebenenfalls sogar wieder öffnen. Also es gibt ja gerade im Tourniquet viele Fragen, die wir uns stellen, wo es dann darum geht, eigentlich muss ich mir die Extremität anschauen. Und jetzt kommt diese Forschungsgruppe um die Ecke und sagt, naja, kann ich das über ganz viele Schichten anbringen? Und das genau ist ja etwas, wie du auch so schön sagst, was uns auch mehr oder weniger zum zweiten Teil der Analyse überleitet, nämlich warum stellen wir uns denn im Rahmen von extrem kalten Situationen andere Fragen oder müssen uns andere Fragen stellen, als wenn wir gemütlich ein Tourniquet in einem schönen, warmen Raum anlegen.
Stark. Vielen Dank. Nachdem wir jetzt wissen, dass Tourniquets auch über Kleider angelegt werden können, bei kaltem Wetter, was ja auf jeden Fall, wie wir jetzt gelernt haben, eine gute Sache. Ich habe mir wirklich keine Gedanken drüber gemacht. Leiten wir jetzt mal direkt über zum zweiten Paper, weil ich glaube, das zweite Paper zielt eigentlich relativ exakt auch darauf ab. Also da finden wir jetzt so einen richtig schönen Slide rüber. Erzähl.
Ja, auch dieses Paper hat mich sehr überrascht. Der Titel hat mich dazu gebracht, reinzulesen und dann währenddessen dachte ich, Mensch, stark. Genau aus dem Punkt, weil man sich über viele Dinge überhaupt keine Gedanken macht. Ich finde es wichtig in der Wissenschaft und vor allem, wenn man in die Zukunft der taktischen Medizin denkt, dass man alles hinterfragt und sich ganz viele Gedanken macht. Das ist die Gruppe um den Titus J. Rund. Der gehört zur 207. Aviation Troop Command in Alaska, und zwar zur Nationalgarde in Alaska.
Das klingt schon stark einfach.
Ja. Gut, das Gute ist auch Alaska, ne, da können wir uns schon vorstellen, die können mit Extremkälte und die können mit Extremwetter. Und dann müsste man eigentlich meinen, sie haben ja bestimmt auch viele Ideen und auch schon Lösungen für extreme Kälte und extremes Wetter. Aber die Studie ist von 2023 und zeigt auf, wie viele Probleme und Fragen es noch gibt. Also wie viele auch, wie viele gute Ideen wir für die Zukunft brauchen. Die Studie selber heißt Casualty Evacuation in Arctic and Extreme Cold Environment, a Paradigm Shift for Traumatic Hypothermia Management in TCCC. Also sprich, sie befassen sich mit der Evakuierung und Behandlung von Verwundeten unter extrem kalten Bedingungen und kündigen quasi schon im Titel einen Paradigmenwechsel an.
Okay.
Paradigmenwechsel. Was stellen wir uns denn für eine Frage bei Hypothermie, Prophylaxe, Prävention? Ja, das kennen wir doch schon alle, alter Hut. Hypothermie, Prophylaxe, Prävention, ganz wichtig, weil da kommen wir ja sonst rein in das letale, in den letalen Diamanten. Die Gerinnung ist schlecht, der Patient ist saurer, letztendlich das Ausbluten ist größer. Also diese ganzen Dinge, das wissen wir doch alles schon. Ja? Also ist doch alter Hut und das kommt ja in der Regel bei unseren Algorithmen, entweder bei CABCDE, kommt bei Environment, bei E und beim March-Algorithmus kommt es dann beim H bei Hypothermie. Und jetzt kündigen die einen Paradigmenwechsel an oder wollen ihn produzieren. Und das fand ich eben da sehr gut. Und dann würde ich jetzt auch mal etwas zitieren. Und zwar, extreme cold can cause a traumatic injury to go from being treatable to life-threatening in minutes. Also das tun Sie uns schon mal so ein bisschen dranholen. Sprich, eine noch behandelbare Situation kann in dem Umfeld der Extremkälte auf einmal zu einer absolut lebensgefährlichen Situation werden, und zwar unglaublich schnell. Und deshalb postulieren Sie schon ganz am Anfang, sollten wir uns eigentlich Gedanken machen, unseren Algorithmus zu ändern. Also den Algorithmus von CABCDE, wo die Hypothermieprophylaxe bei Environment kommt.
Mhm.
Vielleicht zum Beispiel, wie es in der Austere Medicine in Österreich empfohlen wird, zu einem sogenannten Critical CABCDE.
Mhm.
Und dieses Critical ist das Critical Bleeding,
mhm.
aber auch die Critical Situation.
Mhm.
Mit der Situation meinen Sie die Hypothermie. Also wir stellen die Hypothermie mit der kritischen Blutung gleich an Anfang.
Mhm.
Und auch die Jungs um den Kameraden rund haben quasi gesagt, mach doch aus MARCH, also M-A-R-C-H, ich würde es mal ganz kurz aussprechen, also
ja, ja.
Massive Hemorrhage,
ja.
Airway, Respiration, Circulation und H dann für Head and Hypothermia, ein M-H-A-R-C-H, also dieses Hypothermie,
mhm.
zusammen mit dem Massive Hemorrhage, so als tatsächlicher Antrag für einen Paradigmenwechsel schon im gedachten Algorithmus.
Die Wissenschaft lebt ja davon, sich permanent kritisch zu hinterfragen. Also zumindest, sage ich jetzt mal, ist das unser auferlegter Anspruch, bis jetzt bekanntes Wissen ja auch gerne in Frage zu stellen. Und ich glaube, dass es sehr wenige Menschen gibt, die in so extrem kalten Bedingungen permanent aktiv sind, ja, wie die Menschen in jetzt Alaska oder keine Ahnung, wir könnten jetzt noch Sibirien anführen oder irgendwelche Polarkreise. Ich habe überhaupt keine Erfahrungen mit Extremkälte, null. Ja, also ich komme aus der Rheinebene, bei mir ist es eher schwül-warm.
Mhm.
Hypothermie ist für mich, wenn jemand alkoholisiert länger als eine Stunde auf der Kaiserstraße liegt oder in der Wohnung oder keine Ahnung.
Mhm.
Und ein Gefühl dafür zu kriegen, dass diese extreme Kälte einen so rasanten Einfluss auf den Zustand des Patienten nehmen kann, ist jetzt in meiner zivilrettungsdienstlichen Welt überhaupt nicht vorhanden. Also natürlich weiß ich, dass die Hypothermie ein Problem ist, keine Frage, aber nicht in der Rasanz. Und jetzt wird es ja in einen Zusammenhang gesetzt mit der Tactical Combat Casualty Care.
Mhm.
So, wo finden wir uns da jetzt nochmal?
Genau, also zum einen, es ist ein super super Frage, die du stellst. Insbesondere, weil wir uns ja gar nicht abgesprochen haben und ich gerade echt schmunzeln muss, weil nämlich auf meiner kleinen Liste der zu abzuarbeitenden Punkte kommt gerade, was ist denn überhaupt Hypothermie im traumatischen Kontext? Ja, also wir sprechen ja, wie du gerade schon gesagt hast, im zivilen Rettungsdienst immer von der, also häufig, diese Liste, die wir führen, sind an einer nicht traumatischen Hypothermie angelegt.
Korrekt. Ja.
Und die milde Hypothermie, die wir da beschreiben, ist dann als 32 bis 35 Grad Celsius Körpertemperatur. Im traumatischen Zusammenhang ist es so, dass mehrere Analysen gezeigt haben, zuletzt durch das Department of Defense 2022, dass bereits ab einer Körperkerntemperatur von 36,2 Grad mit einer relevanten Steigerung der Mortalität im Zusammenhang mit Combat-Verletzungen, also mit Verwundetenversorgung einhergehen, also mit der traumatischen Combat-Verletzung. Gut, jetzt sprechen wir natürlich im Trema-Podcast über die Lagen, die sowohl dem militärischen, taktischen, medizinischen Provider vorkommen können, als auch mit dem der TEMS, also mit dem sozusagen mit dem Tactical Emergency Medicine Support Provider dargestellt werden können. Und somit sprechen wir jetzt natürlich nicht von dem klassischen von der klassischen milden Hypothermie, die uns im Rettungsdienst zuteil kommt, sondern was wäre denn in einer taktischen Lage, in einer Terrorismuslage, in einem wie auch immer gearteten taktischen Situation im Zivilen? Und darauf zielt natürlich jetzt auch gerade unsere Antwort an. Und da kann schon unser kleiner, gemütlicher Winter, den wir haben, den wir zwar verfluchen, weil er immer wärmer wird, entsprechend zu solchen Situationen führen.
Da fällt mir als, ich glaube, sehr gutes Beispiel, was jetzt jeder einfach akut gerade greifen kann, es ist noch gar nicht so lange her, gab es hier in Ulm eine größere Polizeilage mitten in der Innenstadt, wo es im Anschluss einfach dazu kam, dass der Täter, Kontext ist völlig egal, ja, aber der Täter wurde verletzt durch die Polizei und wir hatten einfach Januar oder Dezember, ich weiß es gar nicht, aber es war kalt, einfach, es war Winter. So, und jetzt haben wir genau diesen Punkt erreicht. Du hast jetzt jemanden im zivilen Setting, der auf offener Straße im Winter eine eigentlich Combat Casualty Care Verletzungen mit sich bringt. Mhm. So. Und jetzt sind 36,2 Grad keine Temperatur, wo bei mir Hypothermieglocken angehen würden. So, also ja, ich mache mir dann bei anderen Temperaturen Gedanken. Und diese Erkenntnis zu haben, dass das eben nicht nur in Alaska bei der Nationalgarde irgendwo im Krieg, weiß ich nicht, in Afghanistan auf dem Berg passieren kann, sondern halt auch im Stadtzentrum von Ulm oder in jeder anderen Stadt auf der ganzen Welt, die ist ganz wichtig. Dass dieses Bewusstsein dafür einfach da ist, pass auf, es ist egal, ob es eine Stich- oder eine Schusswunde ist, es ist egal, ob das jetzt, weiß ich nicht, penetrierend oder stumpf ist, aber du hast halt eine Einwirkung auf den Körper plus die Hypothermie. Und sind wir ehrlich, 36,2 Grad, die hast du bei 20 Grad Außentemperatur, relativ zeitnah.
Hast du schnell, genau, das ist das eine. Ich gehe nochmal so ein bisschen auf ein, wie die Kollegen oder wie diese Gruppe um den das Jay Rund sich dem Ganzen jetzt genähert haben oder welche Fragen sie für sich gestellt haben. Sie sind ja aus Alaska, deswegen sind sie auch in einem sehr extremen Umfeld und kommen dann auch auf interessant extreme Fragen. Und so haben sie das so gemacht, dass sie sich quasi Szenarien gestellt haben. Sie haben eben Szenarien postuliert und haben diese dann quasi in Trainingssituationen durchgespielt, um festzustellen, welche Schwierigkeiten sie dann auf einmal hätten. Und das sind so Szenarien, mit denen können wir aus dem taktisch-medizinischen Umfeld alle einhergehen. Die sind uns nicht gänzlich fremd. Das erste ist einfach eine Schussverletzung im Rahmen einer Übung, in der es zu einer schweren, stark blutenden Extremitäten, in dem Fall Beinverletzung, kommt. Und da ist ja für uns ganz klar, da ist eine Schussverletzung im Bein, da kommt ein Tourniquet drauf und am besten bekommt der Verwundete Analgesie, damit er das Tourniquet bis zu seiner Evakuierung erträgt. So weit, so einfach. In extremer Kälte, also wir sprechen jetzt hier von der extremen Kälte, haben die Kollegen dann aber festgestellt, dass das Tourniquet gebrochen ist, weil es eben außen an der Uniform des Soldaten getragen wurde, im IFAC, und entsprechend diesen Umgebungstemperaturen ausgesetzt war, und beim Anbringen brach es. Der versorgende Medic hat natürlich dann, weil er ja auch eine Verwundung versorgt hat, seine Handschuhe ausgezogen, um zu tasten und zu machen, ein weiteres Tourniquet rausgezogen und hat festgestellt, dass in wenigen Minuten seine Handkoordination deutlich nachgelassen hat, die Kraft der Finger nicht mehr gut war, weil sie einfach kalt waren.
Quatsch.
Die Finger waren kalt.
Ja.
Und dann hat er sich gedacht, jetzt habe ich endlich das Tourniquet dran, mein Kamerad hat Schmerzen, also ab raus mit der Ampulle Ketanest, um ihm letztendlich die Schmerzen zu nehmen. Und was war? Die Ampulle Ketanest war eingefroren. Konnte sie zwar auftauen, aber hat sich die Frage gestellt, wenn ich sie auftaue, hat sie denn auch dieselbe Wirkung wie davor, bevor sie eingefroren war.
Ja, klar.
Und das waren dann einfach mal nur diese drei kleinen Probleme, die sie in einem relativ einfachen Szenario hatten, in kalten oder extrem kalten Umgebungen.
Das ist natürlich etwas, das jetzt jedem, der so zuhört, sagt, ja klar, völlig klar, bei minus 50 Grad geht Plastik kaputt, das wird porös und dass halt Flüssigkeiten einfrieren bei unter 0 Grad, liegt in der Natur der Sache. Aber klar, hätte ich mir jetzt auch wieder keine Gedanken drum gemacht, logisch. Also ja, und ich glaube, dass da, wenn man jetzt diese Fragestellungen mal weiterdenkt, wenn man das weiterspinnt, da geht es ja dann auch um, wie verhält sich die Kleidung, wie verhält sich das Gewebe, nicht nur jetzt bei dem Versorgenden, der irgendwann dem die Finger wegfrieren, ja, und keine Kraft mehr hat, sondern ja auch bei allen anderen drumherum. Du kniest da, du kommst vielleicht gar nicht mehr hoch, weil deine Gelenke steif werden und so weiter und so fort. Also da sind jetzt extrem viele Fragestellungen nach hinten noch offen, und ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, da können wir mit Sicherheit noch ein bisschen was erwarten, was die so mit sich bringen werden. Ich fasse es für alle noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben eine Besonderheit jetzt wieder mit der enormen Kälte und der Verletzten, der verwundeten Versorgung. Und für mich jetzt so der große Aha-Effekt, neben natürlich der Tatsache, Extremkälte ist was irgendwie Eigenes, klar, wir haben jetzt hier in Deutschland hoffentlich selten minus 50 Grad, kann passieren, dann muss man einfach dran denken, dass Sachen schneller einfrieren und Dinge porös werden. 36,2 Grad. Das war jetzt so ein Hint, der bei mir richtig hängen geblieben ist, wo ich auch in Zukunft bei mir wesentlich schneller nicht nur die Antihypothermiebekämpfung im Kopf habe, sondern auch einfach dieses, da gibt's eine signifikante Mortalität hinten dran. Okay, wow. 36,2 Grad. Wow. Stark.
Das, also vom medizinischen Aspekt finde ich den Punkt sehr wichtig mitzunehmen. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir, wenn wir über unseren Tellerrand gucken, auch an unsere Medics zum Beispiel aus dem vom SEK, wenn wir mal an die denken, die sind halt in ihren taktischen Lagen und in den Situationen, in die sie auch kommen können, also gerade wenn man Sonderlagen denkt, da sind sie gegebenenfalls halt mal mehrere Minuten bis halbe Stunde, Stunden und so weiter draußen kaltem Wetter ausgesetzt und müssen in so einer Lage operieren und funktionieren. Und gerade in dem Maße sollte man sich eben gerade im Vorfeld Gedanken machen, wo trage ich denn das IFEC im kalten Wetter?
Mhm. Ja?
Wo trage ich denn das wichtige Ampullarium mhm. im kalten Wetter? Mhm. Auf dem Rucksack hinten drauf, wo die Kälte die ganze Zeit drauf wirken kann? Oder woanders? Ja? Was ist denn mit den Geräten, die ich mitnehme, wenn ich denn eine kleine Form von Monitoring mittrage? Schaffen die Batterien das? Schafft der Monitor das überhaupt, wenn es nur und bestimmte Kälte gibt. Es gibt mhm. ja gar nicht so gute Aussagen darüber, wie kalt darf es werden, damit das Tourniquet noch funktioniert. Wie kalt darf es werden, dass das Chest-Seal noch gut funktioniert. Ja. Mhm. Das sind so Grundfragen, auf die es extrem wenig Antworten in der Literatur gibt. Und deswegen finde ich das so spannend, weil immer, wenn es wenig Antworten in der Literatur gibt, und damit komme ich auch mal zum Schluss von dieser einen Studie, mhm. dann gibt es viele Möglichkeiten, noch Antworten zu finden.
Und wir mit Sicherheit von den Kolleginnen und Kollegen noch viel erwarten dürfen. Stark. Wirklich habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Nach ganz viel kaltem Wetter und ganz viel Aha-Effekten, muss ich tatsächlich sagen, jetzt in den Temps-Bereich rüber. Da bin ich jetzt tatsächlich sehr gespannt drauf, weil ein Temps-Teil als so eines der wichtigsten Papers aus 2023 rauszuziehen, das finde ich super, super interessant. Dani, schieß los.
Ja, Scotty, ich gehe direkt auf den Titel ein. Der beantwortet schon so ein bisschen die Frage, wo es in dem Artikel oder beziehungsweise in der Studie hingehen soll. Der Titel der Studie ist The Complexities of Hybrid Warfare and the Impact on Tactical Emergency Medical Support. Sprich, also die Komplexität von hybrider Kriegsführung und der Einfluss von dem Wissen aus hybrider Kriegsführung auf den Bereich der taktischen Versorgung im Zivilen. Den hatte ich, also ich fand den Titel erstmal sehr komplex. Dann dachte ich, naja, so ein komplexer Titel, dann lese ich mal rein. Und initial hätte ich den fast nicht reingenommen. Ja, ich dachte so, das ist ganz schön komplex. Ich hatte ja so auf zündende, kompakte Handlungsanweisungen gehofft hinten mhm. raus. Da steht ja jetzt, bam, 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 das müsst ihr machen. Und das kam dann nicht. Also schon mal, nehme ich schon den Spannungsbogen vorweg, das kam in dem Artikel nicht. Aber er hat mich zum Nachdenken gebracht. Und das fand ich wiederum toll. Denn immer, wenn mich was zum Nachdenken bringt, bedeutet es, wir suchen Antworten auf noch nicht gänzlich, also auf Fragen, die wir noch nicht gänzlich geklärt haben. Und dann ging es erstmal so um die hybride Kriegsführung. So, hybride Kriegsführung, brauchen wir denn eine Antwort auf so einen komplexen Zusammenhang im zivilen Umfeld, in der Thames, ja, im Thames-Bereich. Mhm. Ja. Also ich hoffe nie. Das ist meine Hoffnung. Ich hoffe nie. Aber wie war das mit den ganz vielen Ps?
Ja.
Poor und so weiter und prepared und dann noch better. Dann wäre es auch ganz gut, wenn wir uns mit total komischen Sachen, die wir hoffentlich nie beantworten müssen, befassen, um dann zumindest schon mal begonnene Antworten zu haben. Und da ist erstmal die Frage, was ist denn überhaupt hybride Kriegsführung? Und da ist die Antwort auch super einfach, ist erstmal alles. Alles bedeutet von konventioneller Kriegsführung, also mit Stellungs- und Verteidigungsräumen, in die wir, wenn man an Landes- und Bündnisverteidigung denkt, auch kommen könnten, hoffentlich nie kommen werden, zur irregulären Kriegsführung, also diese klassischen Guerilla-Taktiken. Terrorismus gehört dazu. Das ist so etwas, wo man schon wieder deutlich, sagen wir mal, gedanklich näher steht, leider in den letzten Jahren. Die Bedrohung durch Drohnen. Also was können die denn so ausrichten als ganz speziellen Anteil? Cyberangriffe, was ist das und warum ist das relevant für den zivil-taktisch-medizinischen Bereich? Mhm. Und Missinformation. Und das ist so die komplexe Suppe der hybriden Kriegsführung.
Wo jedes Feld für sich wahnsinnig spannend alleine schon ist, ja. Aber Hybrid bedeutet halt einfach auf ganz vielen Ebenen.
Gemischt, genau.
Gemischt. So, Und welchen Impact hat jetzt diese sehr durchwachsene, durchmischte Kriegsführung auf den zivilen Rettungsdienst?
Zum einen ist es, denke ich, wichtig, dass für all diejenigen, die sich eigentlich mit dem Schutz der zivilen Bevölkerung vor solchen hybriden Bedrohungen befassen, dass da es wichtig ist, dass im Planungsprozess hinterlegt wird, dass die taktische Medizin als Teil der Planung enorm wichtig ist. Also, dass man das an der Planungsebene mit reinbezieht. Das ist das eine. Zum anderen ist es so, gehen wir es mal einzeln durch, ne? Also nehmen wir mal den Terrorismus. Terrorismus, das ist zum Glück in Anführungszeichen, nein, also zum Glück, das streichen wir, aber das ist in unserem Denken schon wieder so ein bisschen alterer Hut, weil wir leider lernen mussten, dass wir uns damit befassen müssen. Und da ist ganz klar, dass so das Klassische, was man jetzt bei einer konventionellen Kriegsführung drin hat, also die Genfer Konventionen sind hier, wie der Artikel es auch so schön sagt und wie es auch ist, nicht anwendbar. Punkt, einfach nicht anwendbar. Rechtlich wie auch tatsächlich. Und das bedeutet, dass häufig eigentlich der taktisch-medizinische Provider eines der begehrten Ziele für den Terrorismus darstellt, weil er einfach, wenn er ausfällt, einen höheren Impact hat. Also nicht nur einer fällt aus, sondern es wird einer aus, der eine Versorgung von mehreren zur Verfügung stellen kann.
Ja, ja.
Somit als willkommenes potenzielles Ziel. Gehen wir mal weiter zu den Cyber-Attacks. Ja, so, das wird immer so die IT-Cyber-Attack. Das ja quasi eher aus Zukunftsfilmen, aus dem Terminator und Co. kennen wir das.
Obwohl es ja in der Vergangenheit tatsächlich spannende Angriffe gab, die ja zum Beispiel ganze Krankenhausstrukturen lahmgelegt haben.
Genau, du sagst es.
SRH war ja so ein ganz großes Ding. Ich glaube, die knabbern heute noch dran, wenn ich das richtig weiß. Die IHK landesweit, also bundesweit, wo man dann tatsächlich einfach eine komplette Versorgungsstruktur ausmacht.
Ja.
Noch down, tschüss. Und da gibt's ja, also für alle, die sich damit ein bisschen befasst haben, gibt's ja praktische Beispiele aus der Vergangenheit in der Bundesrepublik.
Ja, so sehr man das so ganz gerne zurück in die Zukunft packt oder in den Terminator, ist das eben harte Realität. Und das sieht vor allem natürlich daran, dass unsere medizinischen, also IT-Systeme, ich glaube, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, sind in der Regel nicht die besten und sie sind auch nicht die aktuellsten und sie sind auch nicht die geschütztesten. Das heißt, sie sind gute, wie man so schön sagt, in der Taktik Soft Targets. Also sie sind einfach auch da gute Ziele. Und wir haben eine unglaublich hohe Abhängigkeit davon. Also wenn man jetzt mal in den, auch vom klinischen in den präklinischen Bereich geht, wenn man sich überlegt, wie kommunizieren wir denn mit unseren Leitstellen? Also wie kommunizieren wir untereinander? Wie kommunizieren wir mit anderen Versorgungsebenen? Wie navigieren wir? Also wie navigieren wir denn zu einem Einsatzort hin? Das sind alles Systeme, die in letzter Konsequenz auf digitalen Grundlagen basieren. Und somit sind sie natürlich alle angreifbar und störbar. Und wenn sie dann ausfallen, dann haben wir gegebenenfalls keine Rückfallebene. Und auch erstmal vielleicht keinen Plan.
Ja.
Genau, dann würde ich mal auf die Zitat von den TEMS-Guidelines übergehen wollen. Und zwar, jetzt musst du erstmal kurz einspielen, Scotty.
Das müsste man jetzt sehen. Daniela switcht hier, Dani switcht hier von iPad zu Rechner zu iPad zu Rechner, weil sie entweder links oder rechts von sich eben diese Paper offen hat oder auch die Guidelines offen hat. In der Mitte liegt noch ein Block mit einem Kuli, um nebenher alles mitzuschreiben, und das ist tatsächlich ein phänomenales Bild. Wohingegen ich hier mich seit wir mit dem Podcast angefangen haben, an einem Glas Wasser festhalte und um Länge nicht die Arbeit mitgebracht habe, die Dani da mir gegenüber hat.
Genau, also die aktuellen amerikanischen Leitlinien zur Tactical Emergency Casualty Care im zivilen Umfeld besagen, also die TEMS Guidelines, die besagen, dass sich die Provider von TEMS und auch die Medical Planner von TEMS darüber Gedanken machen müssen, wie sie den EMS oder den HMS, also auch den Heli, also den
HEMS Crew, ja.
Die HEMS Crew zu dem Ort der Wirkung oder zu der Kooperation der Wirkung eben mit den spezialisierten Kräften der Polizei bringen, wenn sie Teil einer Cyberattacke geworden sind. Also die haben das schon mit aufgenommen.
Ja.
Einfach mal so, das ist natürlich keine Antwort, wie sie es machen sollen, aber sie haben reingebracht, dass sie sich die Frage stellen müssen.
Ja.
In die Guidelines, genau. Also das ist so ein bisschen mal der Ausblick in Cyberwarfare.
Und ich glaube, dass wenn wir jetzt in den deutschen Rettungsdienst da reingucken, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, aber ich würde sagen, wir bewegen uns im 1%-Bereich von Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ganz abgesehen von dieser großen Struktur, die wir seit neuestem Kritis nennen, ich glaube, dass da in Gänze noch sehr, sehr, sehr viel Aufholbedarf ist, was die Sicherheit gegen Cyberattacken angeht.
Genau. Weiterhin, also wir hatten jetzt ja quasi, wir hatten Terrorismus, wir hatten die Cyberattacke und den Cyberwarfare und dann zu so einem ganzen Gruselthema, das ist der Bereich CBRN, also den Bereich mit biologischen, chemischen oder eben radionuklearen Wirkstoffen. Da finde ich, das ist ein großer Aspekt, den können wir uns mal für uns, aus Gott, den merken wir uns einfach mal, da machen wir was extra draus, also deswegen schneide ich das nur so an. Ein Punkt, denke ich, ist trotzdem wichtig mitzunehmen, auch da wieder als Zitat aus den TEMS Guidelines der Amerikaner, die eben sagen, dass der TEMS Provider eben sich den Toxitromen gewahr sein muss, um zu erkennen, dass eine Gefahr bestehen kann, um dann Warnsysteme und eben Abläufe zu initiieren. Das ist, denke ich, auch ein Punkt, der zumindest, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, noch nicht großen Platz oder größeren Platz in Ausbildungsbereichen
angeht. Null. Also wenn man sich jetzt die spiralkurrikuläre Ausbildung der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter jetzt nur mal in Baden-Württemberg anguckt, andere Bundesländer sieht die Ausbildung ja recht ähnlich aus, da mag es Leuchttürme geben, da mag es einzelne Dozenten geben, die an einzelnen Schulen irgendwie eine geile Performance hinlegen und das dann zumindest mal aufs Tablett holen. Ja, also ganz oft geht es ja nur darum, dass der durchschnittliche Mitarbeiter im Rettungsdienst diese Buchstaben überhaupt mal in einen Kontext setzen kann. Wir sind Lichtjahre davon entfernt, dass sie im deutschen Rettungsdienst oder generell im zivilen Rettungsdienst und ich glaube auch, ich lehne mich jetzt mal ein Stück aus dem Fenster und sage, das ist bei Polizistinnen und Polizisten nicht anders, in eine Situation reingeworfen werden und dann erstmal nach den völlig eingefleischten Algorithmen anfangen, bis dann der Groschen fällt. Hier ist irgendwas anders. Irgendwas stimmt ja nicht. So, ja, wahrscheinlich ist es bis zu diesem Zeitpunkt, zumindest für die Kollegen, die sich dann in der Gefahrenzone befinden, zu spät. Aber dieses Gefahrenbewusstsein, wie man ja so schön sagt, das ist überhaupt nicht vorhanden in ganz vielen. Wie gesagt, möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ganz bestimmt ganz, ganz tolle Dozenten da draußen oder Dozentinnen und es gibt ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, auf welcher Seite der blauen Familie, sage ich jetzt mal auch immer, aber das Gefahrenbewusstsein ist in der breiten Masse definitiv nicht angekommen, dass es zu einer wie auch immer gearteten Situation kommen kann. Also gerade mit biologischen Kampfstoffen finde ich mega schwierig. Radionuklear,
von Risiko chemisch, dann biologischen, radionuklear, also die Wahrscheinlichkeit.
Die Wahrscheinlichkeit ist halt ne, im Ranking, aber es ist super schwierig zu greifen. Ja. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt mal in die unteren Katastrophenschutzbehörden reindenke, ist das kein Thema, was flächendeckend in den Köpfen vorherrscht und auch bearbeitet wird.
Und deswegen, wie gesagt, Awareness ist da definitiv der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich nehme noch einen Punkt auf, auch mit der Awareness, einfach weil uns das im Militär schon als tatsächliche Bedrohung vollkommen gewahr ist. Das ist etwas, mit das wir uns im Einsatz, in der Einsatzrealität einfach täglich befassen müssen. Aber sicherlich viel Potenzial für die zivile Bedrohung oder für Bereiche, für zivile Bedrohung einfach darstellen kann. Und das sind die Drohnen, ja, weil Drohnen kann man mannigfaltig einsetzen. Unter anderem kann man sie mit Sicherheit auch zukünftig noch viel besser darauf programmieren, dass sie eben nur bestimmte Dinge attackieren, zum Beispiel Blaulicht, Martinshorn, auf bestimmte Signale gehen und dann auch wieder da ein Soft-Target stellen. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle Angst haben müssen, wenn wir jetzt mit dem Rettungsdienst rausfahren, nach oben zu gucken. Aber und damit komme ich zum Abschlussbogen, was ich am Anfang gesagt habe. es gibt zwar keine definitiven Antworten im Artikel, aber viele Sachen, viele Fragen, die wir uns stellen sollen und wo wir eine Awareness für entwickeln sollten, um das quasi auch in Medical Planning Prozesse aufzunehmen. Das ist ein bisschen, da wollte ich hier mit dem mitnehmen.
Und ich glaube, das ist auch ein ganzes Stück weit unser Auftrag hier, mit dem Tremacast uns hinzusetzen und zu sagen, naja, es gibt Antworten auf der einen Seite, aber es gibt ganz viele Fragen auf der anderen Seite. Und da möchte ich euch jetzt auch motivieren, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, nutzt es, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht auch Ideen habt oder wenn euch was durch den Kopf geht. Wir haben wunderbare Social-Media-Kanäle. Wir haben einen Insta-Account. Ihr könnt uns Mails schreiben. Ihr könnt über den Insta-Account Nachrichten droppen. Wir haben ein sehr aktives Team da hinten dran sitzen, dann lasst es einfach mal da. Das wird ganz bestimmt den Weg zu uns finden, da bin ich hundertprozentig sicher. Und dann werden wir das auch sehr gerne in den ein oder anderen Cast mit einweben und gucken, wie wir damit umgehen können. Denn es ist und bleibt ein super, super schwieriger, sehr, sehr großer Bereich. Und ich glaube, ich spreche jetzt mal für uns beide, wenn ich sage, es gibt Spezialisten in dem einen oder in dem anderen, aber nie für alles. Das maßt sich, glaube ich, im professionellen Setting kein Mensch an, zu sagen, ich kann das hier. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns hier treffen, darüber sprechen und eine Awareness bei unseren Kolleginnen und Kollegen draußen bilden.
Das hast du sehr schön gesagt, Scotty.
Liebe Dani, vielen Dank, vor allem für deine Gastfreundschaft. Ich habe einen herausragenden Kaffee hier gekriegt und wünsche jetzt euch allen da draußen eine gute Zeit. Passt auf euch auf, kommt immer sicher aus dem Einsatz zurück und wir hören uns spätestens in 3 Monaten wieder.
Und wir verlinken dann auch die Artikel in der Shownotes, ne?
Das machen wir, auf jeden Fall. Also wer die Artikel sucht, entweder auf Insta oder in den Shownotes, einfach reingehen, findet ihr. Lasst es euch gut gehen, bis ganz bald.
Passt auf euch auf.
Tremacast. Good medicine.
In bad places.